The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Guten Morgen, mein Name ist Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 30. Juni.
Ist das das Aus von Deutschland oder geht's weiter? Manuel Neuer hält! Zweiter Matchball abgewehrt, die erste Verbreitung im zweiten Land, Manuel Neuer. Was haben die vor mit uns hier?
Ich habe Tarnow nie einen Elfmeter schießen sehen, aber egal. Irgendeiner, der Mut hat, muss jetzt ran.
Drüber! Das ist doch nicht zu fassen!
Wieder der dritte Matchball für Paraguay.
Canale macht's! Aus! Schuss! Vorbei! Deutschland fährt nach Hause! Es ist unglaublich!
Fantomas! Die geheimnisumwitterte Gestalt.
Fantomas? Ja, Fantomas, nie gehört, noch nie gesehen, was?
So zu hören in der französisch-italienischen Kriminalkomödie Fantomas aus den 60er Jahren, in der das gleichnamige Phantom nach zahlreichen Verbrechen gesucht wird. Justiziables Fehlverhalten wollen wir hier selbstverständlich niemanden unterstellen. Aber eine Fahndung könnte man aus anderen Gründen sehr wohl einleiten. Denn ein Phantom gibt es auch im politischen Berlin. Ein zentraler Akteur glänzt bislang durch ideelle Abwesenheit. Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier. Dabei bräuchte es jetzt gerade eine überparteiliche Instanz, die die verunsicherte Republik lenken, Wege aus der Sinnkrise aufzeigen und bei Politik sowie Gesellschaft um Reformbereitschaft werben würde. Die Aufgaben des Bundespräsidenten sind im Grundgesetz, teils auch im einfachen Recht ausbuchstabiert. Zu seinem die drei Gewalten Exekutive, Legislative und Judikative betreffenden Kerngeschäft gehört zum Beispiel die Ernennung und Entlassung des Bundeskanzlers und der Bundesminister sowie von Bundesrichtern, die Auflösung des Bundestags, falls nötig, und die Unterzeichnung und Verkündung von Gesetzen. Die Rolle des Bundespräsidenten ist jenseits rechtlicher Leitplanken auch das Ergebnis gelebter Staatspraxis. Er repräsentiert Deutschland nicht nur nach außen, sondern auch nach innen und soll dabei integrierend wirken. Die genaue Ausgestaltung seines Amtes ist dabei natürlich dem Inhaber überlassen. Jeder Bundespräsident prägte die Position auf seine Art. Zur Orientierung für den Amtsinhaber dient aber auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das 2014 feststellte:
Autorität und Würde seines Amtes kommen gerade auch darin zum Ausdruck, dass es auf vor allem geistig-moralische Wirkung angelegt ist.
Heißt, ein Bundespräsident nimmt Einfluss weniger durch faktische Macht als vielmehr durch das Gewicht des Wortes. Einen Auftrag, den Steinmeiers Vorgänger sehr ernst nahmen. Richard von Weizsäcker verewigte sich 1985 im Kollektivgedächtnis, als er das Kriegsende bis dato als Niederlage wahrgenommen umdeutete. Ein historischer Wendepunkt.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Roman Herzog ist bis heute durch seine Rückrede angesehen, mit der er 1997 versuchte, die träge Republik aus ihrem Dämmerschlaf zu holen und den Mehltau der letzten Kohljahre abzuschütteln.
Die Welt ist im Aufbruch, sie wartet nicht auf Deutschland. Aber ich füge hinzu, es ist auch noch nicht zu spät. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den geistigen, von den Schubläden und den Kästchen, in die wir gleich alles legen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger. Aber es müssen auch alle mitmachen.
Horst Köhler löste einen Sturm der Empörung aus, als er sich 2010 für Auslandseinsätze zur Sicherung freier Handelswege aussprach. Ihm wurde eine imperialistische Tonlage unterstellt. Nach zahlreichen Angriffen trat er sogar entnervt zurück.
Meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren.
Im Angesicht der Krise um die Straße von Hormus hallen seine Worte laut nach und werfen ein Schlaglicht auf die jahrelange deutsche Realitätsverweigerung. Auch Joachim Gauck hat sich den Deutschen ins Gedächtnis eingebrannt mit seiner Fähigkeit, die angemessene Sprache für heikle, teils tabuisierte Themen zu finden. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im September 2015 prägte er den Diskurs mit dem weisen Satz:
Wir wollen helfen, aber unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich.
Sie alle eint, dass sie mutig waren, bereit, eingeübte Denkmuster zu hinterfragen, den Kompass der Bundesrepublik neu zu eichen. Sie alle hielten richtungsweisende Reden, die über Tagespolitik hinausgingen, pionierhaft neue Pfade beschritten und damit als essentieller Wertemaßstab dienten. Frank-Walter Steinmeier schafft es bislang nicht, als ähnlicher Leitstern für eine fragende Gesellschaft zu fungieren. Revolutionäre Aussagen, die Deutschland wachrüttelten? Fehlanzeige. Dabei bräuchte es genau jetzt diese Form der Führung durch eine immer unübersichtlichere Welt. Eine, in der die Gleichzeitigkeit verschiedener Krisen und technologischer Umwälzungen die Menschen zunehmend überfordert. Punktuell wagt sich auch Steinmeier auf das Feld der Reformnotwendigkeit vor.
Es ist deshalb zwingend, meine Damen und Herren, dass wir uns jetzt schnell und entschieden daran machen, den Sozialstaat effizienter und bürgerfreundlicher zu machen.
Allerdings, echte Impulse oder auch Positionierung jenseits der Wohlfühlzone gingen dabei von ihm nicht aus. Möglicherweise ist das auch ein Grund, weshalb Altbundespräsident Joachim Gauck sich immer mal wieder aus der Rente heraus meldet, um dieses gedankliche Vakuum zu füllen. In der Welt am Sonntag kritisierte er:
Viele Regierungsvertreter hatten sich einen Habitus des Abwartens und des Verwaltens angewöhnt, weil sie nicht durch Risikobereitschaft auffallen wollten. Dieses administrative Vor-sich-hin-Regieren zerstört Vertrauen. Es eröffnet kein positives Bild von Zukunft. Der Schaden geht ans Kernholz der Demokratie.
Außerdem mahnte er:
Jede echte Reform bringt Zumutungen mit sich. Wir brauchen eine politische Führung, die die Kraft aufbringt, der Bevölkerung zu erklären, warum wir diese Zumutungen akzeptieren müssen. Die Parteien dürfen am Ende nicht wieder vor den eigenen Bedenken kapitulieren.
Die Jobbeschreibung des Bundespräsidenten: Durch Worte wirken. Es ist Anspruch und Auftrag zugleich. Als Phantom wird man dem aber nicht gerecht.
Frau Thomas, die geheimnisumwitterte Gestalt.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche gleich mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Annika Klose. Sie war auch Teil der Rentenkommission und sagt über Reformen:
Wäre es ganz gut, wenn man mal aus diesen Spiegelstrichen und klein-klein rauskommen würde, sondern das große Bild mal wieder in den Vordergrund rückt.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt deckt einen Insiderhandel von Donald Trump auf. Und wir berichten von einem E-Scooterfahrer aus Bayern, der eine Polizeistreife schockierte. Die Rentenpolitik. Ein Thema, das zuletzt eine akute Belastungsprobe für die Regierung war, sorgt plötzlich für Rückenwind. Eine parteiübergreifende Kommission hat vor einer Woche ein Konzept vorgelegt, das natürlich auf Kritik stößt, aber noch mehr Unterstützung erfährt. Also ein Hoffnungsschimmer, der der Regierung etwas mehr Schwung geben könnte. In dieser Kommission saß auch die SPD-Parlamentarierin Annika Klose. Sie ist seit rund 5 Jahren im Bundestag, Sprecherin für Arbeit und Soziales und seit Januar stellvertretende Vorsitzende der Alterssicherungskommission der Bundesregierung. Von ihr wollte ich wissen, wie tragfähig ist dieser Kompromiss wirklich? Schließlich enthält er Maßnahmen, die für die SPD lange rote Linien waren. Aber auch, wie lässt sich dieser neue Reform- und Teamgeist auf andere große Projekte der Koalition übertragen? Etwa auf die anstehende Steuerreform. hören wir mal rein, was Annika Klose uns heute Morgen zu sagen hat. Guten Morgen, Annika Klose.
Einen schönen guten Morgen.
Frau Klose, Sie haben ja gerade eine, kann man sagen, recht erfreuliche Erfahrung gemacht, denn die Kommission mit dem Vorschlag und den Empfehlungen, die ist ja wie so eine Art Stimmungsaufheller jetzt für die Regierung, also eine Art Booster. Und Sie neben Ihren beiden anderen Abgeordnetenkollegen werden dafür ja auch gefeiert. Würden Sie sagen, dass Sie persönlich das auch irgendwie ein Stück weit beflügelt hat, insofern, dass man irgendwie der Koalition jetzt neuen Schwung damit gegeben hat?
Ja, ich freue mich darüber natürlich, dass die Koalition da jetzt auch ein bisschen was Positives draus ziehen kann. Denn wenn wir mal ein halbes Jahr zurückgucken, dann war die Rente ja das Thema, an dem diese Koalition fast gescheitert wäre im Dezember letzten Jahres. Und ich glaube, umso größer war jetzt die positive Überraschung, dass wir uns dann nicht nur eben ja auf ein Konzept verständigen konnten, sondern dass es auch einstimmig war und dass es offenbar ein Konzept ist, was ja für viele Seiten auch gut tragbar und gangbar ist. Und das hätte man uns offenbar gar nicht mehr zugetraut. Und umso schöner ist es, dass es jetzt diese positiven Nachrichten gibt.
Eine Überraschung war ja in der Tat auch, dass Sie sich zu 100% und übrigens auch Bärbel Baas hinter diese Empfehlungen stellen, obwohl da ja für die SPD, muss man sagen, auch ein paar Kröten drin sind. Also die Abschaffung der Rente mit 63, eine spätere Frührente, die Kapitaldeckung und die Wiedereinführung des Nachhaltigkeitsfaktors. Also Dinge, die Sie ja vor ein paar Monaten eigentlich noch bekämpft haben. Was würden Sie sagen, hat am Ende dazu beigetragen, Sie zu überzeugen, dieses Paket auch mit diesen Maßnahmen mitzutragen?
Ich glaube, das ist etwas, was im politischen Geschäft halt leider häufig passiert, dass am Ende geguckt wird, wer hat hier einen Punkt, wer hat da einen Punkt. Das wird dann gegeneinander aufgerechnet und dann gesagt, der oder die hat sich durchgesetzt. Aber wir haben völlig anders in dieser Kommission gearbeitet und ich glaube, nur so haben wir es geschafft, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, hinter dem alle stehen. Und zwar haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, was müssen wir denn tun, um tatsächlich die Aufgabe zu erfüllen? Die Aufgabe war ja, Lebensstandard sichernde Altersvorsorge für niedrige und mittlere Einkommen bei einer nachhaltigen Finanzierung. Und Sie haben recht, da sind natürlich Punkte drin, die sind jetzt nicht SPD-Parteibeschlusslage und zwar aus gutem Grund nicht. Und es sind aber auch Punkte drin, die bei der CDU sicherlich vor 6 Monaten viele ins Reich des Unmöglichen verbannt hätten. Zum Beispiel, dass da jetzt 2 Beitragssatzpunkte mehr obendrauf kommen. Aber wir haben ein Konzept ausgehandelt, wo eben alle am Ende sagen, ja, da kommt aber auch eine bessere Rente bei raus. Und deswegen macht das schon Sinn. Und ich glaube, dieser Spirit, lösungsorientiert zu denken und nicht die Parteiprogramme nebeneinander zu legen und Punkte zu verteilen, das hat eben diesen Erfolg möglich gemacht.
Dieser Spirit, von dem Sie sprechen, ist ja auch die B-Note, die jetzt vielfach eben gelobt wird. Also mehr Disziplin und Dinge dann gemeinsam auch nach außen tragen. Der kam ja zuletzt etwas zu kurz in dieser Regierung. Bärbel Baas beispielsweise hatte beim DGB die Veränderungen beim Arbeitsrecht kritisiert, gesagt, ja, wir wollen das ja eigentlich gar nicht machen. Auch Sie ganz persönlich hatten ja die Bürgergeldreform im Bundestag mit Bullshit tituliert. Also inwiefern hat die SPD auch dazu beigetragen, dass die Regierung nach außen hin zuletzt so als zerstrittener Haufen wahrgenommen wurde?
Ich glaube, da haben sich beide Seiten gleichermaßen dran beteiligt, gegenseitig eben die Vorschläge, die im Koalitionsvertrag verankert sind, zu verbannen und zu verdammen. Das brauche ich Ihnen ja nicht erzählen. Aber das, ich frage mich tatsächlich, ob man sich nicht mehr Zeit nehmen müsste, diese Projekte gemeinsam zu erarbeiten. Also man hat ja gar nicht so richtig eine gemeinsame Vision für diese Gesellschaft mal erarbeitet und entwickelt. Und vielleicht ist es das, was ja aber helfen würde, auch den einen oder anderen Punkt dann eben mitzutragen, der per se jetzt nicht das eigene Parteiprogramm ist, sondern halt eben zu gucken, was ist denn das Leitbild, wo wir hinwollen und wie können wir denn diese Gesellschaft durch diese Krise führen und eben auch ein Licht am Ende des Tunnels eben sichtbar machen. Und ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn man mal aus diesen Spiegelstrichen und klein-klein rauskommen würde, sondern das große Bild mal wieder in den Vordergrund rückt.
Frau Klose, andere Großbaustelle dieser Regierung ist ja die angekündigte Einkommensteuerreform. Die Union würde es gerne komplett über den Abbau von Subventionen und Steuererleichterungen finanzieren. Wahrscheinlich wird das ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen werden. Aber gerade beim Abbau von Subventionen zeigt sich ja, wenn es konkret wird, ist es oft sehr unbequem. Und die SPD hat ja auch eine schmerzvolle Erfahrung gemacht mit dem Agrardiesel zu Ampelzeiten, also Massenproteste. Wäre es da nicht vielleicht, also Sie mit Ihrer Erfahrung jetzt der Rentenkommission, würden Sie sagen, es wäre vielleicht sinnvoll, sich da eben auch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und das Ganze eben Subventionsabbau, Steuererleichterungsabbau und Einkommensteuerreform auch auszulagern in eine Kommission?
Also im Grundsatz macht es total Sinn, sich für solche Fragen Zeit zu nehmen, auf jeden Fall. Denn es sollte ja austariert sein. Und ich glaube halt, eben nur über Spiegelstriche und Punktsiege zu beraten, bringt uns am Ende nicht weiter. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass mit dem kommenden Haushalt da jetzt ein gewisser Druck drauf ist, dass man sich jetzt eben auf wichtige Eckpunkte einigt. Deswegen glaube ich, jetzt nochmal eine Kommission dazu einzusetzen. Ich habe einfach die Frage, ob da die Zeit für da ist. Aber ich hoffe, dass sich der Koalitionsausschuss eben entsprechend auch ein bisschen mehr Zeit nimmt und jetzt nicht unter Hochdruck innerhalb von einem Tag das versucht durchzuwinken, sondern eben im Zweifel sich auch mal 2 Tage nimmt und vielleicht die eine oder andere Perspektive auch mal austauscht. Ich glaube, das wäre schon extrem wichtig.
Die Befürchtung ist ja, dass es am Ende eine Mini-Reform wird, weil eben die Kassen leer sind und man sich über die Finanzierung nicht einig wird. Aber da vielleicht nochmal nachgefragt, Sie machen sich ja auch dafür stark, dass die Reichen stärker belastet werden sollen. Wer ist denn in Ihren Augen reich in diesem Land?
Ich würde bei den Einkommensgrößen vielleicht sagen, so 200.000 Euro als Einzelperson, das sind dann schon reiche Persönlichkeiten und die dürfen auch stärker zur Kasse gebeten werden. Also wir sprechen hier jetzt nicht über Einkommensgrößen der Facharbeiterinnen und Facharbeiter, sondern schon wirklich von Menschen, die es sich gut leisten könnten, wenn ihr Spitzensteuersatz mal steigen würde.
Aber das ist die Nachfrage. Ginge es dann um den Spitzensteuersatz oder um die Reichensteuer, die ja jetzt aktuell bei ungefähr 280.000 zu versteuernden Einkommen zieht? Würden Sie das vorziehen, ab 200.000 greifen lassen oder würden Sie den Spitzensteuersatz anheben?
Ich glaube, ich würde tatsächlich beides machen, vorausgesetzt, dass man wirklich am unteren Ende die Entlastung einbaut. Es ist ja so, durch diesen progressiven Einkommensteuertarif sind ja die Entlastungen, die man unten macht, wirken sich ja auch oben aus. Also das baut ja alles aufeinander auf. Selbst die, die Spitzensteuersatz zahlen, zahlen ja nicht auf ihr gesamtes Einkommen, sondern ja nur auf das Einkommen, was oberhalb des Spitzensteuersatzes liegt. Das heißt, das müsste dann schon auch natürlich entsprechend mit steigen. Auch die Reichensteuer müsste mit steigen, damit eben nicht der Effekt ist, dass dann die Reichsten quasi am stärksten entlastet werden. Wenn man da nicht gut aufpasst, würde das nämlich passieren.
Also Reichensteuer ab 200.000 und wohin würden Sie den Satz anheben und Spitzensteuer, ab wann sollte die greifen und wohin würden Sie den Steuertarif eben setzen?
Also ich möchte da jetzt in die laufenden Verhandlungen, glaube ich, nicht zu viel Stoff nochmal mit reingeben. Ich glaube, dass das unser Finanzminister sicherlich schon im Blick hat, was er da gut bewegen kann. Ich glaube schon, dass es Sinn machen würde, auf jeden Fall oberhalb von 45% bei dem Spitzensteuersatz eben anzusetzen und dass man da eben ja die 100 bis 120.000 Grenze sicherlich mal in den Blick nehmen könnte. Also ich glaube, dass es da Spielräume gibt, aber ich muss auch ehrlich sagen, Steuerkonzepte sind nicht meine absolute Expertise. Da kennen sich andere wesentlich besser aus als ich.
Dann vielleicht noch mal etwas allgemeiner nachgefragt. Also die Union zeigt sich ja kompromissbereit, was die Reichensteuer angeht. Welchen Preis müsste denn dann die SPD im Gegenzug bereit sein zu zahlen, um auch der Union wiederum entgegenzukommen? Also Flexibilisierung beim Kündigungsschutz oder Karenztage im Krankheitsfall?
Ich glaube, wir sind ja dann schon wieder in diesem Punktespiel, was ich ja vorhin angeprangert hatte, dass das uns vielleicht nicht unbedingt weiterhilft. Ich glaube, die Erwartungshaltung in der Bevölkerung ist halt einfach, dass wenn jetzt gesagt wird, alle müssen was beitragen, damit dieses Land aus der Krise kommt, dass dann auch diejenigen mit den sehr hohen Einkommen und Vermögen ordentlich was beitragen. Und ich glaube, das ist also nicht nur ein SPD-Punkt auf der Skala, sondern es ist halt auch einfach eine Erwartungshaltung an eine Gerechtigkeit, die in der Bevölkerung sehr weit verbreitet ist. Und deswegen glaube ich, dass man da vielleicht wirklich mal gucken sollte, wo will man denn eigentlich hin, wie finanziert man die Ausgaben, die man gerade hat und wen bittet man damit zur Kasse und dass man da jetzt irgendwie Kündigungsschutz oder Arbeitsrecht mit reinmengt, das ist ja schon wieder sehr sachfremd.
Der Oberbürgermeister von Fürth, Thomas Jung, kritisierte gestern in der SZ, dass die Sozialdemokraten ein Stück weit diese Trilogie aus Wirtschaft, Unternehmer und Arbeitsplätzen aus den Augen verloren habe und dass man quasi den Fokus wieder zurücksetzen sollte auf Wirtschaftskompetenz. Hat er da einen Punkt?
Ich habe ehrlich gesagt eigentlich den Eindruck, dass wir im letzten halben Jahr mindestens vor allem das gemacht haben. Also mit dem Industriestrompreis, mit immer wiederkehrenden Gipfeltreffen, auch mit den Sozialpartnern, dass es eigentlich immer vor allem darum ging, wie kriegen wir die Wirtschaft wieder ans Laufen. Und es war ja auch schon ein gewisses Wirtschaftswachstum in sich durch die vielen Investitionen. Da kam jetzt leider der Krieg im Iran dazwischen. Aber ich muss ehrlich sagen, genau diese Perspektive haben wir ganz fest im Blick. Und zwar nicht nur die SPD, sondern die ganze Bundesregierung. Ich verstehe die gewisse Skepsis und Verzweiflung, weil das Wirtschaftswachstum noch nicht da ist, wo wir es gerne hätten. Aber ich glaube, dass es da einfach auch externe Faktoren gibt, die man jetzt nicht außen vor lassen kann und dass wir aber grundsätzlich da auf einem guten Weg sind.
Würden Sie aber sagen, dass diese Grundannahme, dass das, was man dann über den Sozialstaat verteilt, auch erstmal erwirtschaftet werden muss, dass das eine Tatsache ist, die auch von allen in der SPD so geteilt wird?
Naja, der Sozialstaat ist halt eben auch ein maßgeblicher Faktor für unseren Wohlstand und dafür, dass Menschen in diesem Land eben ja sich sicher fühlen, aber auch konsumieren können zum Beispiel. Ich glaube, es greift ineinander. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft und das funktioniert eben vor allem zusammen. Das heißt, klar ist es richtig, dass Steuereinnahmen am Ende wichtig sind, um unsere Sozialleistung auch zu stabilisieren. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass Menschen in diesem Land eben eine Sicherheit haben wollen und unser Sozialstaat auch dazu beiträgt, dass zum Beispiel sowas wie Kinderbetreuung, Gesundheitsleistung, die Absicherung der Renten, dass das überhaupt möglich ist. Deswegen, ich glaube, das eine funktioniert nicht ohne das andere und das gilt in beide Richtungen.
Damit sage ich vielen Dank, Annika Klose.
Herzlichen Dank ebenso.
Gestern Abend waren wir mit unserem Late-Night-Briefing zu Gast in Hamburg. Auf der Bühne Gabor Steingart, Chelsea-Speaker, Jörg Thaddäus und natürlich die Pioneer-Band. Pioneer-Kulturredakteurin Pia von Versewe gab erst einmal eine Standortbestimmung. Denn das Stage-Theater liegt direkt an der Reeperbahn.
Am Hafen drängen sich Segelschiffe mit Fracht, hier und da schon ein Dampfer. Immer mehr Schiffe kommen nicht mehr nur aus Amsterdam oder London, sondern aus Amerika, aus Rio de Janeiro, Buenos Aires, Virginia und New York. Es riecht nach Fisch, Schweiß und der süßen, weiten Welt. Hier wohnt und treibt Gewerbe, wer in der Stadt unerwünscht ist. Matrosen treffen auf Schausteller, die kleine Schießbuden, Karussells oder Riesenräder betreiben. Händler auf Künstler, Glücksritter auf Gestrandete.
Es gab natürlich auch Gespräche. Aleph Dorn hat mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff gesprochen.
Die Merz-Regierung hat etwas geschafft, von dem ich gedacht hätte, dass es nie möglich sein könnte. Wir haben dafür eine Grafik, nämlich sie ist unbeliebter als die Ampel-Regierung. Wie erklärt sich das der ehemalige Bundespräsident?
Ich finde es deshalb besonders besorgniserregend, weil diese Regierung ja bisher nichts Unpopuläres gemacht hat. Das heißt, sie ist die unbeliebteste Regierung, die wir je hatten, hat aber bisher den Mehrwertsteuersatz der Gastronomie gesenkt, die Mütterrente versprochen, andere Dinge verbessert und ist trotzdem die unbeliebteste. Wie soll das erst sein, wenn die nächsten Monate der einzelne Bürger merkt, dass es auch ihn trifft in der Gesundheitsversorgung, in der Rentenversicherung, bei anderen notwendigen Reformen, die jetzt auf den Weg gebracht werden? Das treibt schon um. Und ich meine, dass die Regierung einfach weniger gackern muss und mehr Eier legen muss.
Die nächste Möglichkeit, unser Team und diesen Podcast live auf der Bühne zu erleben, gibt es dann schon genau in einer Woche. Am 7. Juli in Heidelberg. Die Tickets gibt es ganz bequem über den Link in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß natürlich auch heute Morgen unsere Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Carina.
Anne, Donald Trump hat Aktien eines Taser-Herstellers gekauft und kurz darauf wird ein Millionenauftrag der US-Einwanderungsbehörde bekannt. Zufall oder ein klarer Fall von Insiderhandel? Was denkst du?
Ja, das ist zumindest ein politisch extrem heikler Vorgang, muss man sagen. Wobei ich sagen würde, es ist jetzt noch kein klarer Fall von Insiderhandel, zumindest nach dem, was man bislang weiß. Trump hat laut seinen eigenen Offenlegungen Anfang Februar bis zu 5 Millionen Dollar in Exxon investiert, also genau dem Hersteller von Taser, Bodycams und Polizeisoftware. Und dann, Zufall, Nur 2 Wochen später hat die Einwanderungsbehörde ICE eine Ausschreibung veröffentlicht von über bis zu 220 Millionen Dollar für Taser. Und das Brisante ist, die Spezifikationen in der Ausschreibung sind nach Einschätzung von Experten ziemlich genau treffend auf das, was Axon herstellt. Und tatsächlich, Axon ist auch einer der wenigen oder fast der einzige, der genau diese Taser herstellt. Also schon großer Zufall. Gleichzeitig sagen aber Ethikjuristen, es gibt bisher keinen Beleg, dass Trump vertrauliche Informationen über diesen möglichen Auftrag hatte oder in das Beschaffungsverfahren irgendwie eingebunden war. Und Präsidenten sind ja auch von klassischen strafrechtlichen Interessenskonfliktparagraphen ausgenommen. Aber das tatsächlich sehen auch viele Fachleute als so eine Art Appearance-Problem, nämlich die Kombination aus massivem Aktienkauf, seiner politischen Agenda für ja zum Beispiel härtere Abschiebungen von Immigranten und dann jetzt diesen potenziell lukrativen ICE-Großauftrag. Das wirkt schon wie ein Interessenskonflikt, auch wenn sich das aus den öffentlichen verfügbaren Informationen jetzt nicht eindeutig belegen lässt und vor allem auch kein Insiderhandel ableiten lässt. Ethikexperten sagen aber sehr klar, ein Präsident sollte schon aus Gründen der Glaubwürdigkeit keine Einzelaktien von Firmen halten, die direkt von seinen eigenen politischen Entscheidungen profitieren können, selbst wenn das formal legal ist. Für Anleger ist Exxon, deshalb kann man jetzt sagen, ein Paradebeispiel wieder dafür, wie stark politische Macht, Lobbyarbeit und Unternehmensgewinne aktuell unter Trump miteinander verflochten sein können und warum Transparenz bei politischen Investments so wichtig sein kann, Carina.
Und Anne, der US-Medienkonzern Comcast hat gestern tiefgreifende Veränderungen in der eigenen Konzernstruktur angekündigt. Was genau sind die Pläne?
Ja, Comcast spaltet sein Mediengeschäft ab und teilt sich in 2 jetzt börsennotierte Firmen auf. Und zwar in der einen neuen Mediengesellschaft werden so Sachen gebündelt wie NBC Universal mit den Film- und TV-Studios, Freizeitparks und auch Sender wie NBC und Telemundo und der Streamingdienst Peacock und auch die europäische Sky-Gruppe. Die verbleibende Comcast konzentriert sich dagegen auf Kabel- und Breitbandnetze, Mobilfunk und Geschäftskunden. Also Aktionäre halten dann künftig 2 getrennte Aktien. Die Abspaltung soll sich noch ein bisschen hinziehen, soll in einem Jahr etwa durch sein. Aktienrückkäufe werden deshalb auch erstmal pausiert und die Börse setzt jetzt darauf, dass durch die Trennung von Medienstory und stabiler Netzcashmaschine ein zusätzlicher Wert sichtbar wird. Die Anleger haben das gestern deshalb echt gefeiert. Für die Comcast-Aktie ging es um über 6% nach oben.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass der Mensch technische Grenzen offenbar nur als Empfehlung versteht. E-Scooter sind ein beliebtes Fortbewegungsmittel, vor allem für die Jüngeren.
Es ist lustig zum Fahren und zum die Stadt halt zu erkunden, das ist angenehm. Und teuer ist es auch nicht.
Sagt dieser junge Mann gegenüber ProSieben bei einer Straßenumfrage. Das Problem? Viele der E-Scooter-Fahrer übertreiben ein wenig, was die Geschwindigkeit angeht und filmen sich teilweise sogar bei recht halsbrecherischen Manövern. Wenn diese deutlich viel zu schnellen Fahrten nicht im Straßengraben enden, werden Passanten auf dem Gehweg oft abenteuerlich umschifft. Das trägt nicht zum guten Miteinander der Verkehrsteilnehmer bei.
Er hat zuerst genickt, als ich sagte, dass es nicht darf. Und dann ist er aber unverdrossen weiter auf dem Gehweg gefahren. Der Roller scheint einem auch das Gefühl zu geben, wenn ich einen habe, dann darf ich alles. Dann sind Regeln völlig egal.
Dabei ist die Ärgerquelle für Passanten vielseitig. Auch ein Roller, der mitten auf dem Bürgersteig herumliegt, ist ebenso nervig.
Dass Raudis oder wer auch immer diese Geräte flachlegt, und dann ist es eine echte Stolperfalle,
sagt dieser E-Scooter-Gegner gegenüber dem RBB. Aber wenn sie tatsächlich zum Transport zum Einsatz kommen, gilt eigentlich eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Eigentlich. Jetzt wurde in Bayern in Rennertshofen in der Nähe von Ingolstadt ein 15-Jähriger auf einem E-Scooter erwischt mit 85 km/h. 85 Stundenkilometer, schneller als ein LKW auf der Autobahn fahren darf. Und außerdem ungefähr die Geschwindigkeit, bei der aus einer Mobilitätshilfe ein Bewerbungsschreiben für die Notaufnahme wird. Oder wie Sheriff Buford T. Justice im Film ein ausgekochtes Schlitzohr sagen würde.
Womit wir es hier zu tun haben, Purzel, ist ein vollkommener Mangel an Respekt und Achtung vor dem Gesetz.
Mich beschäftigt an dieser Meldung weniger die Geschwindigkeit, sondern etwas Grundsätzliches. Offenbar haben wir uns daran gewöhnt, jede Grenze zunächst einmal als Verhandlungsvorschlag zu betrachten. Wo der Ingenieur sagt, bis hierhin, fragt der Mensch, geht da nicht doch noch ein bisschen mehr? Vielleicht ist ja eben genau das der Motor des Fortschritts, aber auch der Anfang des Leichtsinns. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entschleunigten Start in diesen neuen Tag. Voller Zuversicht, Ihre Carina Mössbauer.